Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Es gibt ja Buchtitel, die so richtig gaga sind und die küren wir immer mit unserem Mops des Monats. Er kommt auch heute wieder vor. Aber es gibt auch Buchtitel, die genau auf den Punkt bringen, worum es geht. Szenen keiner Ehe ist so ein Buchtitel und Marie-Therese Rehlin und Franz Xaver Krötz haben ihn für ihr erstes gemeinsames Buch gewählt. Was das Ex-Ehepaar dafür Szenen erlebt hat, darüber sprechen wir gleich. Als Marie-Therese Rehlin und Franz Xaver Krötz 1992 geheiratet haben, da war das genauso ein Medienereignis wie ihre Scheidung 14 Jahre später. Er einer der bedeutendsten Dramatiker auf deutschen Bühnen und durch Filmrollen wie Baby Schimmerlos in Kir Royal genauso ein Star wie sie, die Tochter von Maria Schell und Veit Rehlin, die als 20-Jährige schon mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet worden war. Jetzt haben die beiden zusammen und doch unabhängig voneinander ein Buch geschrieben und das ist natürlich auch ein Ereignis. Szenen keiner Ehe heißt es und ich freue mich, die beiden jetzt am Telefon zu haben. Sie in Wasserburg am Inn im schönen Chiemgau und er in seiner Wohnung in München. Guten Morgen, herzlich willkommen, Frau Rehlin und Herr Krötz.
Hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Rehlin. Herr Krötz, ich weiß ja jetzt aus dem Buch, dass Sie kein Frühaufsteher sind. Dürfen wir uns da drauf was einbilden, dass Sie jetzt schon mit mir hier im Radio sprechen?
Ja, ich habe schon den Wecker gestellt und habe in der Früh und um 7 bin ich aufgewacht, damit ich es ja nicht verpasse und so weiter. Also für mich ist das schon sehr, sehr früh und ich muss alles tun, damit das geklappt hat. Aber ich bin wach, bin lebendig.
Bah, ich freue mich, das schmeichelt mir ein bisschen. Frau Rehlin, und Sie sind ja schon eher die Frühaufsteherin, da sieht man gleich, wie unterschiedlich Ehepaare sind, gell?
Ja, natürlich. Also ich bin schon lange fit und ich freue mich aber, dass wir die machen und Franz ist ja, das ist ja eine deiner Lieblingssendungen, hast du gesagt, Franz, oder? Genau. Und das finde ich ganz schön, ja. Genau.
In Ihrem Buch, da erzählen Sie jeweils abwechselnd, also auf verschiedenen Textebenen, wie Sie sich auf Teneriffa getroffen haben. Da haben Sie ja auch lange gelebt, um den alten, schönen Mercedes 190 von Ihnen, Herrn Krötz, zu überführen. Wie sind Sie denn da auf Ihre Ex-Frau als Reisebegleitung gekommen?
Ich wollte ehrlich gesagt, aber inzwischen weiß ich es, drum ist es keine Beleidigung mehr, eigentlich mit einem meiner Kinder oder am liebsten mit allen drei Kindern fahren. Aber zwei sind Lehrer und das dritte Kind, die älteste, ist Mama. Und deswegen ging das nicht. Und so hat sich die Frau Rehlin bereit erklärt, die gute, liebe, nette, es mit mir zu machen. Und ich fand das erst nicht so ganz gut, weil, gut, wir haben uns ja nicht scheiden lassen, weil wir uns so gern haben und so weiter und so fort. Aber es hat wunderbar geklappt und ich danke ihr jedes Mal Bussi Bussi, sonst wäre es nicht gegangen. Ohne sie wäre es nicht gegangen.
Und hatten Sie keine Bedenken, Frau Rehlin?
Also ich habe mir einfach gedacht, als wir da in unserer kleinen Küche saßen, also in meiner kleinen Küche mittlerweile, weil das ja mein Häuschen ist, da saßen, dachte ich mir, naja, vielleicht kann man die Zeit gemeinsam nutzen. Und dann fiel mir einfach dieser Titel Szenen keiner Ehe ein. Und dann ist der Franz drauf eingestiegen. Und das war wie so ein Puzzle. Aber dieses Buch hätte man nie planen können. Das war einfach, das waren so viele tolle Zufälle, die ineinander griffen. Dass wir selber überrascht waren, dass das Buch gekommen ist. Also hätte uns das jetzt einer gesagt, dass vor einem Jahr, wo wir noch auf Reisen waren, dass dieses Buch jetzt auf der Bestsellerliste steht, ich hätte den Vogel gezeigt. Ja.
Was haben denn Ihre drei Kinder dazu gesagt? Haben die nicht den Kopf geschüttelt oder sind die das gewöhnt, dass ihre Eltern auch seltsame und überraschende Aktionen miteinander machen?
Also ich denke, unsere Kinder waren sehr distanziert und vorsichtig und im Grunde finden sie das, was die Eltern machen, schon lange eigentlich desolat und widerlich.
Das gehört ja zu Eltern- und Kindverhältnissen
eben,
dazu,
gell? Ich wollte gerade sagen, das ist ganz normal, aber irgendwie, glaube ich, haben wir sie rumgekriegt. Also inzwischen sind sie eigentlich ganz zufrieden, dass sie nach wie vor unsere Kinder sind.
Sie waren ja insgesamt 9,5 Wochen unterwegs, weil das hat am Anfang mit dem Auto dann ewig gedauert, bis das überhaupt fahrtüchtig war. Aber dann erzählen Sie, wie Sie sogar das Zimmer und das Bett teilen. Man erfährt auch Privates, wer schnarcht und wer was für Angewohnheiten hat. Aber ich hatte eigentlich den Eindruck, es läuft eigentlich ganz gut zwischen Ihnen. Also so wie bei den meisten alten Ehepaaren eben. Hat Sie das selbst überrascht?
Also mich nicht. Wir waren da schon vorher. Wir haben im Sommer eine gute Lesung gemacht. Die hat Marie-Therese organisiert. Und zwar in München mit Krötzlis Krötz. Da haben wir beide gelesen. Sehr erfolgreich. Es war schön. Es war lustig. Und wir haben ja schon seit Jahren einen sehr guten Kontakt wieder. Also nein, nein. Wir sind ein altes Ehepaar, wenn man so will.
Sehen
Frau
Krötzlin,
was sagen Sie dazu?
Wenn man sich mal geliebt hat, dann kann man eine Liebe nicht auf den Müll schmeißen. Und wenn man, vor allem, wenn man drei Kinder hat. Und mir war immer, immer ein Anliegen, also auch mit der Scheidung und so weiter, dass die Kinder ihre Mama und ihren Papa haben. Und deswegen haben wir da auch stetig dran gearbeitet, dass das ging. Aber dass ich jetzt als Kollegin mutiert bin, das ist natürlich jetzt schon eine Ausnahme für mich, weil das habe ich ja innerhalb der Ehe nicht geschafft. Also insofern ist das eine neue Art von Kommunikation auch zwischen uns beiden und auch mit ihm gemeinsam aufzutreten. Ist schon witzig, ja.
Sie haben ja schon gesagt, es war Ihnen nicht klar natürlich, dass das ein Bestseller wird, aber Sie hatten offenbar relativ früh diese Idee, man könnte doch darüber auch was schreiben. Wussten Sie auch gleich, wie das aussehen könnte? Also wie dieses Schreiben währenddessen, danach, zusammen oder auseinander, wie ist das entstanden?
Naja, unser Deal war, dass jeder seinen Text schreibt und wir beide nicht auf den anderen Text eingreifen und ihn auch separat zum Verlag schicken. Und für mich war es einfach so, dass ich eigentlich eine Geschichte einer Frau aufzeichnen wollte, die zuerst unabhängig ist, dann immer mehr in die Abhängigkeit, in die alten Strickmuster zurückfällt, die in der Ehe vorgegeben waren, versucht dann zu ergründen, wo liegen denn diese Strickmuster, wo waren die Wurzeln dieser eigentlichen Verstellung, die man immer wieder im Leben macht, bis sie das aufdeckt und dann Richtung in die eigene Unabhängigkeit wieder retour kommt. Also das war für mich ein klarer Bogen, den ich auch irgendwie erzählen wollte, dass es mir gelungen ist, in meinem Teil freut mich natürlich. Und ich weiß nicht, Franz, wie war es bei dir?
Naja, man hört ja jetzt schon, sie hatte einen Plan, sie hat mich über den Tisch gezogen sozusagen, weil ich hatte keinen Plan, ich hatte keine Idee, ich habe mir nur gedacht, ja okay, ich schreibe ja eh den ganzen Tag nichts oder versuche den ganzen Tag zu schreiben und so weiter, es ist doch scheißegal, probieren wir es halt. Aber in Wirklichkeit ist es so gewesen, dass ich das meiste erst zu Hause geschrieben habe, wie wir zurück waren. Weil was ich aufgezeichnet hatte, das war alles ein Schmarrn irgendwie. Ich habe einen Monat danach ziemlich hart gearbeitet und ich habe halt vor allem bei meinem letzten Buch weitergemacht. Ich spüre Herbst, da geht es ja schon mal um nichts anderes als den Verfall, als den Zerfall, als die Trennung von dem Ich, also um das Alter halt. Und da habe ich mich ganz wohl gefühlt, da fällt mir ja immer was ein beim Jammern. Und danach habe ich mir noch gedacht, Herrgott Sakrament, das darf nicht so traurig sein. Mhm. Und dann habe ich das vielmehr auch nicht schwer, die Liebesgeschichte sozusagen, dass der Mann sie ununterbrochen irgendwie noch mag und sie deshalb schlecht macht, aber verehrt und so weiter, die habe ich dann noch eingeflochten. Also es ist bei mir, glaube ich, bei ihr auch nicht kein Tagebuch, sondern es ist eine Geschichte und ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie mir irgendwie gelungen ist.
Ich wollte gerade sagen, Sie sind ja ein wunderbarer Dramatiker und ich hatte den Eindruck, Sie haben das Ganze auch ein bisschen wie ein Theaterstück erlebt oder zumindest sich auch in eine Rolle reinbegeben auf Ihrer Textebene. Ist das richtig?
Das ist absolut richtig. Ich kann gar nicht sagen ich, sondern es ist immer dieser Krötz. Und ich muss auch zum Schutz von Marie-Therese sagen, was in meinem Text drinsteht, was sie sagt, das ist alles vom Dramatiker Krötz erfunden. Sie hat nicht ein Wort so gesagt, wie ich es ihr unterstelle. Aber wir haben ja die Vereinbarung gehabt. Wir können schreiben, was wir wollen. Es ist scheißegal, was wir schreiben, aber wir schreiben irgendwas. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Und auch das, wo ich ein bisschen gegen sie bin und so. Ein bisschen Pfeffer muss rein. Also ich finde, es ist lustig gewesen. Letztendlich war es lustig, wenn auch hart, weil ich schreibe lieber reine Dialoge. Die Prosa ist nicht gerade mein Freund.
Aber das war dann recht überraschend, oder? Als Sie dann die Textteile des jeweils anderen gelesen haben, stelle ich mir vor.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen ein alter Schobi. Ich habe am Anfang gedacht, naja, das sind die Vorwürfe, die sie mir schon lange macht und so weiter und so fort. Mein Gott, was soll's? Ja, ist gut, muss man aushalten. Aber dann habe ich halt weitergelesen und irgendwie bin ich dann doch drauf gekommen, durch alles, was halt da drin steht. Nein, die Frau hat wirklich ihre Biografie oder zumindest sie hat einen großen Text geschrieben, den wollte sie schreiben. Und ich habe ihr danach auch gratuliert und gesagt, hey, du hast deinen Stil gefunden, das hast du toll gemacht. Und zwar mit allen Facetten, die wir ja wissen, die da drin stehen. Ich bin richtig stolz drauf. Auf meine Kollegin.
Ja, es liest sich toll. Und Frau Rehlin, konnten Sie auch ein bisschen drüber schmunzeln, dass Ihr Ex-Mann sich da so als, wie er sagt, alter Schovi in Szene setzt? Frau Rehlin? Jetzt, Herr Krötz, jetzt haben wir Ihre Ex-Frau irgendwie verloren. Da müssen wir beide uns weiter unterhalten. Ja. Ich habe schon gesagt, ich finde, das Buch ist sehr offen, sehr amüsant, wie Sie da auch aufeinander schauen. Aber auch ein Buch übers Scheitern, das fand ich, zieht sich ja wie so ein Generalthema dadurch. Und ich dachte wieder, ist Scheitern nicht eigentlich sowieso das Spannendste, weil daraus oft sowas ganz Unerwartetes entsteht?
Ja, es ist ja das Problem, wenn man alt ist, dann entsteht oft nichts mehr. Ich rede öfter mal mit anderen Kollegen und so weiter und die sagen, hey, du bist ein Hypochonder und so fort, hör auf, mach halt weiter, bist ja noch fit bis 77, aber es geht alles noch. Aber in Wirklichkeit, ich denke schon, dass Philipp Ross recht hat, wenn er gesagt hat, das Alter ist ein Massaker. Also es ist schon furchtbar. Man verliert ja so viel, man verliert ja auch so viel Selbstgefühl, so viel Selbstwert. Nein, es ist ganz schön schlimm. Aber wie gesagt, ich habe das schon mal in meinen Ich spüre Herbst, diese späten Gedichte, die schreibe ich seit 20 Jahren. Ich glaube, ich bin seit der Geburt schon irgendwie im Verfall.
Aber Ihren Witz und Humor haben Sie zum Glück nicht verloren.
Nein, Frau Rehlin,
ich hatte gerade, als Sie weg waren, kurz gefragt, ob Sie denn auch darüber lachen konnten, dass Ihr Ex-Mann sich da so als Show, wie sagt der alter Show, inszeniert und auch zum Teil ja ganz schön austeilt gegen Sie. Fanden Sie das auch, konnten Sie darüber auch ein bisschen lachen, als Sie dann den Text gelesen haben?
Also am Anfang hatte ich Schnappatmung, weil natürlich liest keiner gerne, wenn der Ex einen beschreibt als hinterfotzig und alt und weißwurrig und sonst was. Und Dampfnudel
und was fand ich sehr lustig.
Ja, Sie fanden das lustig. Ich finde das weniger lustig.
Ist mir klar.
Aber ich habe dann die zwei Texte nebeneinander gelesen und da habe ich mir gedacht, es funktioniert, weil es ist natürlich so, viele Paare denken sich das natürlich auch untereinander und sprechen es nie aus. Und ich glaube, das ist auch vielleicht das Geheimnis von dem Erfolg jetzt gerade, dass jeder immer so ein Stückchen von sich selber drinnen entdeckt. Und natürlich geht uns Frauen das Alter auch nicht am Arsch vorbei, ne? Und da mit den Wechseljahren zu hadern, ist ja auch nicht so einfach, zumal wir von der Schönheitsindustrie und von den Herren natürlich immer drauf gedrückt kriegen, dass wir immer jung, ewig jung und ewig schön bleiben sollen, ja, wir Frauen. Genau.
Ich habe schon gesagt, Ihr Buch ist sehr amüsant stellenweise, aber auch, auch sehr ergreifend. Und es gibt ja auch eine Stelle, über die schon viel in den Medien berichtet wurde. Frau Rehlin, ich komme auch nicht drum herum, Sie darauf anzusprechen, denn Sie beschreiben relativ am Ende, dass Ihr Onkel, der Bruder Ihrer Mutter, der Oscar-Preisträger und Schauspieler Maximilian Schell, Sie als 14-Jährige missbraucht hat. Und ich fand eigentlich bemerkenswert, dass das in diesem Rahmen, dass Sie dazu kam, darüber zu schreiben, denn das wusste ja vorher niemand. Hat auch diese Konstellation, dass Sie da zusammen mit Ihrem Mann, also in einer doch ja irgendwie vertrauten alte Liebe-Konstellation schreiben, hat das das bewirkt, dass Sie sich da öffnen konnten?
Naja, das, was ich schon am Anfang gesagt habe, es geht natürlich um diese Geschichte dieser Frau. Ich muss da immer in dritter Person von mir sprechen, weil das ist ja für mich auch eine Figur geworden mittlerweile. Die bin ich jetzt schon nicht mehr, sondern bin schon wieder einen Schritt weiter. Ich versucht habe, die Wurzeln zu ergreifen, wo fängt meine Verstellung, meine frauliche Verstellung, wo ist der Anfang, wie die Simone de Beauvoir sagt, eben on n'est pas femme, on le devient, also man wird nicht zur Frau, man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. Und es ist ja wirklich wahr, dass mein Ex-Mann es nicht wusste. Und auch nicht meine Kinder wussten. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt, weil ich fand den Zeitpunkt jetzt richtig, bei diesen vielen MeToo-Debatten und diesen vielen Dingen mal aufzuzeigen, wo die echten Opfer sitzen, die sonst nie die Möglichkeit haben, ihren Mund zu öffnen, und zwar innerhalb der Familie. Man muss sich vorstellen, in jedem Klassenzimmer sitzen 1 bis 2 Kinder, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, und das sind die offiziellen Zahlen.
Ja, da kam ja erst gestern wieder so ein erschütternder Bericht raus. Ich habe in einer Talkshow aber gesehen, dass Sie sich ärgern, dass das so breit aufgegriffen wurde. Was hätten Sie sich denn stattdessen für Reaktionen gewünscht?
Nein, nein, das ist falsch. Ich habe mich nicht darüber geärgert, dass es groß in den Medien kommt, sondern ich habe mich darüber geärgert, dass mein Text missbraucht worden ist, indem er einfach genommen worden ist, zerstückelt worden ist, mit Namen und Daten ergänzt worden ist, in die Welt rausgeschleudert worden ist und ich dann am Schluss nur noch die Nichte von war mit einem Buch ohne Titel und nur noch diese eine Zeitung vorkam und meine Zitate einfach entfremdet worden sind. Und dagegen wehre ich mich, weil das ist einfach Urheberrecht und Persönlichkeitsrecht und auch Victim Blaming. Ja? Also ich wurde an den Pranger gestellt. Und das finde ich, wir müssen diese Opfer-Täter-Umkehr schaffen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig und eben nicht nur für mich. Und deswegen habe ich mich hingestellt. Ich kriege so viele so wahnsinnig viel Zuspruch von Lesern und Leuten, die mir einfach dankbar sind, dass ich mich getraut habe, mal dieses familiäre Thema, diesen familiären Missbrauch aufzuzeigen. Ja.
Das kann ich mir vorstellen. Aber das Buch ist ja noch viel mehr. Sie sind jetzt gemeinsam damit auf Lesungen, auf einer richtigen Lesereise. Hat denn das ganze Projekt Ihr Verhältnis zueinander nochmal verändert? Sehen Sie sich jetzt öfter da und besuchen sich in München oder im Chiemgau?
Ja, wir haben uns vorher 5 Jahre lang sehr oft gesehen. Also seit 5 Jahren etwa haben wir einen, wie Sie schon am Anfang sagten, haben wir einen besten Kontakt und außer Ende ist es ja alles okay. Jetzt durch den Erfolg, komischerweise, wir sind ja alle korrupt, ich glaube, durch den Erfolg sind wir uns noch mal etwas näher gekommen. Der Erfolg hat uns erstaunlich wieder zusammengebracht. Das ist aber erst jetzt später entstanden,
seit dem Erfolg. Das ist schön, wie Sie das sagen. Dann hoffe ich, dass Sie schon ein neues Gemeinschaftsprojekt in Planung haben.
Brauchen wir, ja?
Ja, super. Ja.
Neue Szenen keiner Ehe.
Genau, das kann man ja endlos fortsetzen. Wunderbar.
Oder 9,5 Wochen mit Kreuz. Also irgendwie die Titel, die Filmtitel, die sind ganz gut zum Verwenden.
Das finde ich auch. Ja, machen Sie doch eine Reihe draus. Ich lese es auf jeden Fall und wir laden Sie dann auch wieder ein mit 9,5 ja, Wochen. Marie-Therese Rehlin und Franz Xaver Krötz, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute für Sie.
Ja, auch danke. Ciao.
Ciao. Vielen Dank für den Anruf Ihnen alles Gute.
Ihnen ciao. Auch, Frau Redin. Und das Buch Szenen keiner Ehe ist bei DTV erschienen und kostet 25 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Brigitte Junglöf. Mein Lieblingsbuch ist Der kleine Prinz von Saint-Exupéry.
Zu dem kleinen Prinzen fällt mir ganz viel ein. Dass dieser kleine Prinz Angst hat, dass jemand seine Rose kaputt macht. Auch wenn sie Dornen hat, sie kann sich ja wehren. Oder so ein Satz, bitte zeichne mir ein Schaf. Und da habe ich von einer Freundin ein kleines Schaf, das können Sie jetzt nicht sehen, aber einen Stall gekriegt aus lauter kleinen Streichhölzern. Da ist ein Schaf drin, damit es nicht die Rose frisst. Ja, es sind viele, viele Sätze im kleinen Prinzen, obwohl er mich jetzt schon 50 Jahre begleitet. Aber immer wieder ist er aktuell.
Brigitte Junglöf liest immer wieder in Hamburg Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry aus dem französischen Übersetzer. Das haben das Buch Grete und Josef Leitgeb erschienen. Ist es im Karl Rauch Verlag für 14,90 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Manche haben ja Angst vor dem Fliegen oder davor, sich zu blamieren. Andere schauen vor dem Schlafengehen unter das Bett, ob sich nicht doch irgendwo ein Monster versteckt. Aber egal, wovor man sich fürchtet, jeder tut's eigentlich irgendwann. Angst ist weit verbreitet und vor allem ist sie ja eigentlich auch sinnvoll, damit wir uns bei Gefahr in Sicherheit bringen. Der Schweizer Comicautor Nando von Arp hat jetzt ein ganzes Buch zum Thema gezeichnet. Fürchten lernen heißt es und Jule Hoffmann hat es gelesen. Was ist denn das für ein Buch? Wie erzählt der Nando von Arp vom Fürchten, von der Angst?
Ja, er erzählt im Prinzip in verschiedenen Episoden von seinem Leben mit der Angst. Und es wird deutlich, dass diese Angst an irgendeinem Punkt in seinem Leben die Oberhand gewonnen hat. Und wie und warum, das weiß er nicht mehr. Aber er erzählt zum Beispiel von sozialen Ängsten. Er erinnert sich an die Angst vor einer Klassenfahrt, die er nur mit Tabletten gegen die Angst besteht, wodurch er sich dann hinterher leider kaum an diese Fahrt erinnern kann. Also so Ängste aus seiner Kindheit. Aber es gibt auch andere Erzählungen, die ins Erwachsenenleben von Nando von Arp hineinreichen. Zum Beispiel die Angst vorm Krankwerden zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch den Comic. Also jeder Bauchschmerz, jedes Ziehen in der Brust ist immer gleich für ihn ein Anzeichen für Herzinfarkt, Tumor. Und ganz grundsätzlich begleitet ihn die Angst zu sterben. Das wird sehr zugespitzt erzählt in einer nächtlichen Panikattacke, die, wie ich finde, Nando von A. wirklich sehr eindrücklich in Bildern umgesetzt hat. Da reißt es seinen Körper in so bunten, explosionsartigen Speedlines in alle Richtungen. Also das sieht dann so aus wie Farbfontänen, die wirklich so die Comicseiten sprengen. Und er spürt seine Beine nicht mehr, sein Herz rast, er sieht nicht scharf. Also ein wirklich dramatischer Zustand und er denkt eben, dass er stirbt. Also ruft er einen Krankenwagen. Und als die Rettungshelfer dann feststellen, dass es sich in Anführungsstrichen nur um eine Panikattacke handelt, ist seine nächste Angst sofort, dass er ja jetzt den Krankenwagen nicht mehr rufen kann, wenn er das nächste Mal in Lebensgefahr schweben sollte. Also das ist gut erzählt, da wird auch so ein bisschen so das Gespür des Autors für die komischen und absurden Facetten seiner eigenen Angst deutlich.
Und bleibt er denn die ganze Zeit in diesem Buch bei seinen eigenen Ängsten oder geht er auch da mal davon weg zu allgemeineren oder gar wissenschaftlichen Sachen?
Naja, also es ist sozusagen so, dass grundsätzlich dieses Gefühl der Angst erzählt wird. Da gibt es auch viele Momente, wo eigentlich gar nicht klar ist, wovor er Angst hat, wovor er sich genau fürchtet. Und da gibt es natürlich jede Menge Anknüpfungspotenzial. Zum Beispiel nachts, da gibt es auch eine sehr schöne bildlich umgesetzte Szene, wenn ein riesiger schwarzer Ballon angefüllt mit so chaotischen Symbolen und Figuren ihn fast zu zerquetschen scheint in seinem kleinen Bett. Das kennen dann vielleicht doch viele, dieses nachts wachliegen und von Gedanken gequält werden, die dann am nächsten Tag ja nur noch halb so dramatisch sich anfühlen. Also dieses universelle Gefühl der Angst wird erzählt und dafür findet Nando von Arp wirklich verschiedenste Bilder. Und das sind im Grunde genommen sehr einfach gehaltene Zeichnungen, aber so rührend, poetisch und komisch auch, dass man ein fast zärtliches Verhältnis zu diesem Ich-Erzähler entwickelt und auch zu diesem von Angst gepeinigten kleinen Jungen, der Nando von Arp einmal war.
Sie haben ja schon so ein, zwei Bilder beschrieben, wie er das so umsetzt. Das Buch ist ja richtig dick, über 400 Seiten. Zieht er das denn so durch oder wie ist diese ganze Bildsprache?
Also die Episoden unterscheiden sich schon so stilistisch. Man merkt auch, dass sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten gezeichnet wurden. Einige sind schwarz-weiß, aber die meisten, muss ich sagen, sind wirklich sehr bunt und sehr farbenfroh. Wirklich lebensbejahend, würde ich fast sagen. Also nicht das Erste, woran man beim Thema Angst denken würde. Und Nando von Arp malt seine Ängste zum Beispiel so in Form von wirklich schreckenerregenden Fratzen oder auch Totenschädeln mitten hinein in bunte Blumen oder ganz harmlose Alltagsszenen. Und die Figuren sind dabei so als Tiere gezeichnet, als Hund oder Krokodil und sich selbst zeichnet er oft als Sprichwort Angsthasen, sind also wirklich sehr konkrete und anschauliche Bilder und es wird gleichzeitig dadurch deutlich, dass diese Angst ihn immer begleitet im Alltag und dass das Zeichnen auch eine therapeutische Funktion für ihn hat. Den Zeichenblock, erzählt er, zum abendlichen Zeichnen hat er schon als Kind immer direkt auf dem Nachttisch verwahrt, sodass auch klar wird, dass diese Bilder also etwas verarbeiten und das funktioniert dann wirklich wie ein Bilderbuch, das mit ganz wenig Text auskommt und einen dabei auf so unmittelbare Art in Beziehung zu diesen Bildern setzt, wie man das aus der eigenen Kindheit kennt. Das fand ich wirklich sehr schön, dass man quasi wieder erlernt kann, ein Bilderbuch anzuschauen. Es ist auch wunderschön gestaltet, wenn ich das noch sagen darf, also mit so einem glänzenden Papiereinband. Und was ich auch sehr schön fand, ist, dass in den Bildern eben erkennbar bleibt, dass sie gemalt sind und wie sie gemalt sind, ob mit Tusche oder was, sodass man fast selbst Lust bekommt, zum Filzstift zu greifen.
Und jetzt musste ich ja bei diesem Titel da Fürchten lernen, sofort an das Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, denken. Lernt er das denn auch? Also hat es quasi einen positiven Ausklang? Weiß er jetzt besser, mit seiner Angst umzugehen?
Ja, genau. Also anders als in dem Märchen beherrscht er ja das Fürchten schon ganz gut, aber er lernt quasi mit der Angst zu leben. Und das klingt vielleicht nicht nach dem Paradies, aber es ist wirklich ein sehr schönes und kluges Ende, wie ich finde. Er erzählt dann am Ende, welche Sachen ihm helfen gegen die Angst. Also zum Beispiel Freunde zu treffen oder Sport zu treiben. Das bleiben aber mehr so Stützen, durch die die Angst natürlich nicht wirklich verschwindet. Aber auf einer tieferen Ebene gibt es dann noch eine wichtige Erkenntnis im Umgang mit der Angst. Da gibt es eine Szene, die den Comic rahmt. Da kriecht eine Schlange langsam ins Bild, die sich mit offenem Maul seinen Füßen nähert, der selber schlafend auf dem Boden liegt. Und er realisiert kurz erschrocken, was vor sich geht und schließt dann aber wieder die Augen und lässt sich seelenruhig von dieser Schlange verspeisen. Das heißt, die Erkenntnis ist dann eben, was letztlich wirklich hilft, ist die Angst zu akzeptieren, statt gegen sie zu kämpfen. Und so lautet dann der letzte Satz im Comic auch: Am besten schlafe ich, wenn ich den Tod in Kauf nehme.
Also eigentlich ein Mutmachbuch, Jule Hoffmann, über Nando von Arps Comic Fürchten lernen. Erschienen ist das in der Edition Moderne. Es hat 428 Seiten und kostet 39 Euro. Sie hat den Holocaust in einem Kloster überlebt, nachdem ihre Eltern sie als 13-Jährige aus dem Warschauer Ghetto schmuggeln konnten und in die Obhut katholischer Nonnen gaben. Janina David hat ihre Lebensgeschichte später in drei Büchern verarbeitet. Teile daraus wurden 1982 in einer ARD-Serie verfilmt. Unter dem Titel des ersten Bandes Ein Stück Himmel. Hier ein Ausschnitt.
Freust du dich auf die Ferien?
Dieses Jahr schicken wir sie zu Frau Wolska aufs Land. Mit Stefan. Das wird ihr gut tun. In letzter Zeit sieht sie immer so blass aus.
Du musst nach Hause. Es gibt Krieg.
Sie haben eben die Grenze überschritten. Wisst ihr, was das heißt?
Ich meine, wir sollten noch weiter nach Osten.
Wann?
Noch heute.
Und wohin, bitteschön?
Nach Warschau.
Großvater sagt, sie müssen bis morgen früh ihre Wohnung räumen. Und sie dürfen von ihren Sachen nichts mehr anrühren.
Sie dürfen den Mut nicht verlieren.
Jüdische Ärzte dürfen nur noch Juden behandeln.
Ja, und Bus und Straßenbahn fahren dürfen wir auch nicht mehr.
Das Ghetto nahm Gestalt an. Die Juden wurden aus anderen Stadtteilen vertrieben und in unser Viertel gepfercht.
Jetzt verschwindet! Los, ab!
Die Lage verschlechterte sich unaufhörlich. Ohne erkennbaren Plan wurden Mauern errichtet. Man nannte sie Epidemieschutzmauern.
Du bist neu hier, stimmt's?
Mhm. Ja, sie wohnt genau unter uns. Wir wohnen über ihr.
Da oben. Es wird immer blauer und blauer, je länger man hinsieht.
Das war ein Ausschnitt aus der Verfilmung von Janina Davids Autobiografie Ein Stück Himmel. Gespielt wurde David darin von der tschechischen Schauspielerin Dana Vavrova, die dafür zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat. Janina David ist, wie gestern bekannt wurde, im Alter von 93 Jahren in London gestorben, ihrem deutschen Verlag nach bereits am 22. Oktober. Hier hören wir sie mal selbst. Da spricht sie darüber, was das Schreiben, also die schriftstellerische Verarbeitung ihrer von Vertreibung, Flucht und Hunger geprägten Kindheit bei ihr bewirkt hat.
Ich glaube, inzwischen habe ich ein wenig Abstand zu meiner Geschichte. Sie wurde in verschiedene Sprachen übersetzt. Ich habe sie auf Polnisch erlebt, aber in Englisch darüber geschrieben. Dann wurde sie auf Deutsch übersetzt und durch die Verfilmung noch einmal in ein anderes Medium übertragen. Auch wenn es meine Geschichte ist und ich sie natürlich auch wiedererkenne, gibt es jetzt einen ausreichenden Abstand zwischen mir und der Geschichte, sodass ich jetzt von außen darauf blicken kann.
Und die Lebensgeschichte von Janina David ist auf Deutsch unter dem Titel Ein Stück Himmel bei DTV erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Mit Anfang 20 tourte er als Schlafwagenschaffner durch Europa und schrieb darüber den Roman Grand Tour. Seitdem ist Stefan Kopetzky aus dem literarischen Leben nicht mehr wegzudenken. Jetzt ist er mit seinem neuen Roman Damenopfer auf Lesereise, morgen in Berlin. Darin erzählt er von der russischen Revolution und dem britischen Empire. Seine Protagonistin Larissa Reisner ist eine schillernde Figur. Stefan Kopetzky.
Leo Trotzki nannte sie die Madonna der Revolution. Boris Pasternak hat in seinem Roman Dr. Zhivago seine Heldin Lara nach ihr, nach Larissa, benannt. Und sie war, wenn man so will, eben ein ganz außergewöhnliches Ereignis in der russischen Revolution.
Stefan Kopetzky liest aus Damenopfer morgen um 20 Uhr in der Buchhandlung Herschel in Berlin. Die nächste Lesung am 10. November in Lauf.
Durchschnittsautoren versuchen originell zu sein. Und die Großen, die ganz Großen, stehlen.
The Lesson, jetzt im Kino zu sehen, ist ein Krimi, der ums Schreiben kreist. Die Hauptfiguren sind ein ziemlich unsympathischer, eitler Egomane, der Star-Autor Sinclair und der junge Liam, der frisch von einer Elite-Uni kommt. Sinclair ist sein Idol.
Ich schreibe gerade was Neues. Wie wäre es, wenn Sie mir bei den letzten Seiten etwas behilflich sind? Machen Sie es?
Auf dem noblen Landsitz soll er dessen verwöhntem Sohn Nachhilfe geben.
Hallo, du musst Bertie sein.
Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht.
Liam kommt bald hinter ein düsteres Geheimnis, das mit Sinclairs verstorbenem Sohn Felix zusammenhängt.
Wieso verschließt der Felix Tür, wenn er nichts zu verheimlichen hat? Ich will es wissen.
The Lesson, der Film von Alice Troughton, jetzt im Kino. Gustave Flauberts Roman Madame Bovary zählt zu den Meisterwerken der Weltliteratur. Seine Veröffentlichung löste damals einen Skandal aus. In Berlin ist die Geschichte der Emma Bovary, die ihrer langweiligen Ehe entflieht, heute als Ballett zu sehen. Getanzt wird zur Musik von Camille Saint-Saëns, Thierry Pécou und Giorgi Ligeti. Christian Spuck, neuer Chef des Berliner Staatsballetts, zieht Parallelen zwischen Flauberts Romanfigur und unserer Zeit.
Der Wunsch, sich so zu inszenieren, wie man sich wünscht, dass andere einen wahrnehmen, ist nicht nur Thema von Emma Bovary, dem Buch, was 1857 rausgekommen ist, sondern es ist, glaube ich, momentan ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft. Dass sich so zeigen, wie man wirklich ist, erkenne dich selbst, ist leider fast komplett verloren gegangen.
Bovary, das Tanzstück nach dem Roman von Gustave Flaubert, heute um 19.30 Uhr im Staatsballett in Berlin.
Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk.
Der Mops des Monats.
Und immer wieder wartet um diese Jahreszeit der Tatort Weihnachten. Es fällt schon auf, dass dieses Datum, früher ein Kirchen-, dann ein Familientermin, inzwischen vor allem eben das zu sein scheint, ein Tatort. Aktuell nicht nur in Tatort Weihnachten, sondern auch in der nur notdürftig atmosphärisch verbrämten Alliteration Teelicht, Tatort, Tannenduft. Apropos Familie. Weihnachten hat ja für viele familientherapeutische Funktion. Wenn das wegfällt, übernehmen das dann Bücher, wie das Buch, von dem du dir wünschst, deine Liebsten würden es lesen und ein paar von den anderen auch? Oder Väter sind was Wunderbares, das muss man den Müttern nur immer wieder sagen? Oder wie man ohne Eltern überlebt, jetzt wirklich? Eine Überlegung der Verlage geht so. Der Mensch greift nach einem Buch, wenn es seine Stimmung oder die Befindlichkeit spiegelt. Also sollen uns Titel daran erinnern, wie es uns gerade geht, damit wir sie kaufen. Das tut zum Beispiel Danke nicht gut. Oder immerhin ein bisschen positiver gestimmt, mir geht's gut, wenn nicht heute, dann morgen. Im Angebot ist aber auch im großen Ganzen hoffnungsvoll oder zum Beispiel wild, stürmisch und bedingungslos. Wenn da nichts dabei ist, bleiben die Bücher, die uns sagen, was wir tun sollen. Oder eben gerade nicht, wie das radikale Wir müssen gar nichts, flankiert von Man müsste mal nichts gemacht und trotzdem happy. Das ist die Umkehrung der klassischen Ratgeberperspektive, die genrebedingt ja eher zum Wissen, wenn nicht zum Besserwissen neigt. Diese Perspektivumkehrung versprechen auch rein in die Komfortzone, Scheiß auf Self-Love, gib mir Klassenkampf oder Erleuchtung kann jeder. Außerdem werden in diesem Monat einige der ganz großen Fragen gestellt, wie: Darf man eigentlich Zombies töten? Oder warum bist du nicht, wie ich dich gern hätte? Außerdem: Bleibt das Herz stehen, wenn man niest? Und quasi übergreifend: Wozu das alles? Unbedingt berichtspflichtig für den Mops des Monats ist natürlich die Gedichtsammlung Ottos Mops Hopst. Bleiben Titel, die andere Titel abwandeln. Angeführt von Ich denke, also bin ich mir im Weg. Klingt wie die philosophische Übersetzung von Kopf voll, Hirn leer. Weiter geht es mit den Abwandlungen Szenen keiner Ehe, Ziemlich beste Mäuse, Die zwei Klassikgesellschaft und Lese gefährlich. Je unsicherer die Zeiten, desto konsequenter scheint das Marketing bei Büchern auf Abwandlungen von Altbekanntem zu setzen. Die wohlige Erinnerung an etwas Vertrautes in Verbindung mit einem überrumpelnden Aha-Effekt. Stellvertretend für diesen Trend geht der Mops des Monats Oktober an. Shift happens.
Ja. der Mops des Monats, gekürt von Hans von Trotha.